Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert
Sight News.
Der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel. Themen, Tipps und Trends zwischen den Sight-CDs. Und hier ist Christian Stahlberg.
Hallo und cool, dass ihr wieder da seid, denn heute gibt es wieder jede Menge heiße Luft bei Sight-Views. Ja, heiße Luft, und das bezieht sich nicht auf die Sight-City, die ja vor der Tür steht. Dort gibt es ja auch immer viel, viel heiße Luft, viele Produkte, die groß angekündigt werden und die es dann in einem Jahr teilweise schon gar nicht mehr gibt oder die sich dann doch nicht so entwickelt haben, wie es eigentlich mal versprochen war. Nein, also mit der Sight-City, da werden wir uns in ein paar Wochen nochmal ausführlicher beschäftigen. Da erscheinen voraussichtlich sogar zwei Episoden, die euch auf den aktuellsten Stand zur diesjährigen Sight-City bringen. Heute befassen wir uns erst nochmal wieder mit Heißluftfritteusen. Im Mai 2025 hatte Alexander die sprechende Heißluftfritteuse von Kobold vorgestellt und heute gibt es noch einen Nachschlag dazu. Auf einer Fortbildung der Reha-Lehrerinnen und Lehrer des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes haben sich die Trainerinnen und Trainer für lebenspraktische Fertigkeiten Gedanken rund um das Thema Heißluftfritteuse gemacht. Was für unterschiedliche Modelle gibt es denn? Welche Sicherheitshinweise sollte man beachten? Und welches Zubehör gibt es, das sinnvoll sein könnte? Dazu gibt es gleich ein Interview mit Annette Dix. Und danach erzählt uns noch Hörer Julian etwas über seine Heißluftfritteuse. Er hat sich eine ohne Sprachausgabe gekauft und vielleicht ist das ja für den ein oder anderen auch interessant, wenn man nicht das Kobold Speechmaster Modell haben möchte. Jetzt begrüße ich am Telefon also Annette Dix, Mitarbeiterin beim ambulanten sozialen Rehabilitationsdienst des BBSB im Bereich Schwaben in Augsburg. Ja, für wen sind denn solche Heißluftfritteusen sinnvoll? Was konntet ihr da herausfinden?
Ich finde es eine gute Ergänzung zum Kochen allgemein oder gerade für Personen, die sagen, sie trauen sich den Umgang mit dem Backofen nicht zu oder es ist ihnen zu schwierig, mit dem Backblech da die richtige Schiene zu finden. Ist das eine ganz gute Ergänzung oder Alternative auch, dass man sagt, man kocht sehr viel damit. Oder für Personen, die sagen, ich möchte den Herd gar nicht benutzen und mir aber trotzdem Kleinigkeiten kochen, gerade wenn man am Nachmittag in der Kantine ist und abends sich eine Kleinigkeit warm machen möchte. Das ist eigentlich eine ganz nette Ergänzung. Es ist auch sicherlich gut für Leute, die Angst haben vor Fett. Einmal vor Fett im Essen, dass sie sagen, sie wollen einfach ein bisschen auf ihre Linie achten und da ein bisschen kalorienärmer kochen. Und natürlich Angst vor Fett im Sinne von Fettspritzern und sich da irgendwie sich verbrennen. Es ist gut auch für kleine Haushalte, also wenn man sagt, man lebt alleine oder zu zweit, dass man da kleine Portionen machen kann. Man muss nicht den großen Backofen anschalten. Und man kann es natürlich auch als Ergänzung nehmen, dass in der Heißluftfritteuse dann das eine Gericht oder ein Teil von dem Gericht quasi gar wird und man auf dem Ofen oder woanders eben noch was anderes zubereitet, den Salat oder die Beilage oder so.
Und dann gibt es ja auch verschiedene Bauweisen von den Geräten. Also ich kann mich erinnern, Feelware hatte mal eine im Angebot, die hatte auch ein Rührwerk, mit dem konnte man Risotto kochen. Die von Kobold kannte es jetzt zum Beispiel nicht, also es scheint ja durchaus ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Größen, Systeme zu geben. Was habt ihr da für einen Marktüberblick?
Also es gibt von den Größen dieser Garkörbe oder Schubladen, wie ich es auch gerne nenne, gibt es schon ganz kleine mit 1 bis 2 Litern für Einpersonenhaushalte. Und es steigert sich dann bis wirklich für große Familien mit einem Garraum von bis zu 6 Litern. Da muss man einfach sehr individuell schauen, was man für einen Bedarf hat. Es gibt Doppeltfritteusen, wo man 2 Garräume gleichzeitig nutzen kann und kann in dem einen zum Beispiel die Pommes machen und im anderen die Bratwurst dazu. Das ist eigentlich auch eine ganz nette Geschichte, aber man muss es natürlich dann auch einfach im Überblick haben und auch handeln können. Ansonsten unterscheiden sie sich noch mit runden und eckigen Garkörben. Also gerade wenn man vielleicht wechselt oder sagt, man bekommt Zubehör geschenkt, ist es ganz wichtig zu wissen, auch die Maße von diesem Garkorb dass man da das richtige Modell wählt oder was einem angenehm ist. Also das sind so die Unterschiede, die es gibt. Viele sind noch mit Knöpfen im Moment, die man auch gut taktil markieren kann mit Markierungspunkten und Ähnlichem. Und viele sind jetzt auch schon mit Touchscreens, sie sind verbunden mit iPhone und Android. Da ist je nach Können eben auch dann nochmal eine weitere Produktpalette möglich. Genau, das sind so die Hauptunterschiede.
Also viele jetzt auch schon mit Touchscreen, habe ich das richtig gehört, oder zumindest Sensortasten wahrscheinlich.
Genau. Also das nimmt zu. Im Moment gibt es noch einige Modelle, die auch relativ günstig sind, die einfach sind, also wirklich mit klassischen Drehreglern, die man gut markieren kann. Aber ich denke, dass da auch der Trend immer weitergeht zum Touch-Sensor.
Ja klar, und das Sehen, er möchte wahrscheinlich lieber glatte Oberflächen, weil er dann natürlich auch einfacher mal drüber wischen kann. Ne? Von daher ist das wahrscheinlich ein Trend, den wir nicht aufhalten können.
Genau. Und das LHZ hat ja da entgegengewirkt, beziehungsweise der DHV mit der Cobalt Speechmaster, dem Gerät, das eben spricht. Ansonsten, inwieweit man dann die anderen Geräte mit einer App noch bedienen kann, inwieweit es barrierefrei ist, das wird sich, denke ich, auch noch weisen. Und im Moment findet man eigentlich schon noch ganz gute Modelle, die man einfach markieren kann. Als Ergänzung finde ich bei denen immer noch gut, wenn man sich einen Timer zulegt oder einen Timer mit dem Handy macht, damit diese Garzeit, die man ja mit wie so bei so einer Eieruhr einstellt, dass man da nicht grobe Richtwerte hat, sondern dass man die Zeit exakt eingeben kann, weil so eine Zeitspanne von 2 Minuten kann dann ein Ei schon von weich zu rumpelhart werden lassen. Von daher ist das noch eine nette Ergänzung dazu.
Und es ist zwar kein Ofen und auch kein Herd, aber es wird natürlich trotzdem heiß, so eine Heißluftfritteuse steckt ja schon drin, Heißluft. Auf was sollte ich denn als Blinder oder Sehbehinderter da achten? Da gibt es ja vielleicht auch den einen oder anderen Sicherheitstipp, den man beachten könnte oder auch ein Zubehör, wo man sich vielleicht leichter machen kann, den Umgang.
Also ich finde es schon mal ganz wichtig zu wissen, dass man an seinem Gerät, das man hat, einfach den Feind kennt. Feind im Sinne von, wo wird es denn heiß? Dass man im kalten Zustand schon mal fühlt, wo sind die Heizspiralen. Manchmal sind die Heizspiralen auch abgedeckt mit einem Gitter, dass man einfach weiß, welches Modell man hat. Sind die Heizstäbe nämlich nicht abgedeckt und es kommt dann Backpapier oder etwas aus Papier hin, dann kann das auch verkokeln. Deswegen, das ist eigentlich wichtig, dass man weiß, was man für eine Hitzequelle hat. Ansonsten kühlen diese Schubladen relativ schnell aus. Also man hat wirklich die Möglichkeit, wenn man die Garschublade herausnimmt, erster Schritt auf eine feuerfeste, hitzefeste Unterlage stellen und dann kann man wirklich auch abwarten, weil diese Garkörbe, die kühlen relativ schnell aus. Also wenn man da so 4-5 Minuten wartet, dann ist diese Garschublade tatsächlich nur noch lauwarm und man hat schon mal da ein bisschen den Druck rausgenommen und die Angst, sich an dieser Garschublade zu verbrennen. Was man auch machen kann, sind, wenn man diese kleinen Gästehandtücher oder Frottewaschlappen, wenn man die feucht macht mit Wasser und legt die an den Rand, dann hat man auch schon mal ein bisschen die Angst genommen, dass man sich mit dem Unterarm da irgendwie verbrennt. Ich finde es noch gut zu schauen, auch wenn man natürlich eine Spülmaschine hat, dass das ganze Gerät Spülmaschinen geeignet ist. Das sind nicht alle. Aber die meisten, aber das wäre jetzt für jemanden, der eine Spülmaschine hat, auch noch sinnvoll, weil dann hat man sich das ganze Geschruppe gespart und ist wirklich sicher, dass alles sauber ist. Genügend Abstand fällt mir noch ein zu allen Seiten, dass man das Gerät jetzt nicht einbaut mit diversen Möbelstücken, Oberschränken, sondern dass die Belüftung um das Gerät gut gewährleistet ist, dass da kein Hitzestau entsteht. Zum Zubehör, da ist es wirklich wichtig, sehr gut seine Garschublade zu kennen und auch auszumessen. Es gibt, wie gesagt, runde, es gibt quadratische, rechteckige, die dann teilweise auch abgerundete Ecken haben, was dann das Maß an Rechteckigkeit auch schon wieder verändern. Deswegen muss man seine Maße wirklich auch gut kennen, weil es gibt sehr, sehr viel Zubehör. dass man da einfach auch keinen Fehlkauf macht, sondern einfach weiß, was braucht man dazu. Ich finde Pfannenwender tatsächlich sehr geschickt, die abgeknickt sind, dass man da auch gut zum Beispiel einen überbackenen Toast rauskommt und es nicht einfach ein waagrechter Pfannenwender ist, sondern einer mit Knick, dass man da gut reinkommt und auch einen Pfannenwender verwendet, der eine sehr große Auflagefläche hat, dass man da einfach auch nochmal Sicherheit hat und der Toast zum Beispiel jetzt nicht vom Pfannenwender runterrutscht. Greifzangen sind auch gut, empfehlenswert sind welche, die vorne auch einen Silikonschutz haben, damit das Gerät eben auch nicht verkratzt wird, die Beschichtung. Thema Handschuhe, also wie bekomme ich diese heiße Geschichte wieder raus, die heißen Garkörbchen, die heißen Auflaufformen. Es ist natürlich so bei Hitzehandschuhen, die man so kennt, Backofenhandschuhe, die sind immer relativ dicht und dick. Da muss man wirklich individuell ausprobieren, wie gut kommt man damit klar. Wir haben jetzt, sind gerade noch in der Testphase und es klappt wohl relativ gut. Es gibt bei Haarklettern, wo man die Haare glatt machen kann, gibt es Hitzehandschuhe dazu, die relativ dünn sind und auch ausschauen wie ganz normale Fingerhandschuhe. Und mit denen kann man eben Hitze oder heiße Sachen anfassen und hat aber ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl als mit diesen dicken Backofenhandschuhen. Also wir haben das jetzt schon teilweise ausprobiert. Das klappt schon relativ gut, dass man da einfach ein bisschen mehr Gespür hat. Ansonsten sind beim Zubehör diese Silikonformen, hat man das Problem, dass die sehr schlapprig sind, sehr weich. Man hat wenig Grifffläche, gerade wenn man mit diesen dicken Backofenhandschuhen kommt oder mit einem Pfannenwender und versucht oder einem Kochlöffel und versucht die Form erstmal überhaupt zu erfüllen. Es gibt eine Firma, die bietet Silikonbackformen an mit einem Metallrand. Die kann man sogar zusammenklappen und da kann man es gut fühlen. Die sind von der Marke Cook oder Cox, COOX. Die haben noch so einen Metallrand drumherum. Dadurch kann man die ein bisschen besser fühlen, ein bisschen besser spüren. Bei den reinen Silikonformen muss man einfach wirklich ausprobieren, wie man klarkommt, weil die einfach sehr schlapprig, sehr, sehr weich sind. Ansonsten gibt es noch so kleine Garkörbchen mit Henkel. Sieht eigentlich aus wie eine Kuchenbackform mit Henkel. Und da kann man dann eben dann den Henkel hochnehmen und kann das ganze Körbchen rausnehmen mit Lasagne, mit Gemüse, was auch immer man gemacht hat. Bei Backpapier ist es so, dass man noch Magnete dazu kaufen kann. Also wenn man Angst hat, dass das Backpapier nach oben fliegt und Kontakt hat mit den Heizspiralen, kann man das mit extra isolierten Magneten auch noch an die Garkorb, an die Schublade innen rein festmachen.
Und woher bekomme ich denn Rezepte für Heißluftfritteusen?
Also der Markt ist da zumindest für Sehende sehr, sehr groß. Ich muss gestehen, ich bin selber kein großer Kochbuch-Fan. Deswegen ist mein Ding immer ausprobieren und auch die individuellen Rezepte, die man gemacht hat, dass man für seine Heißluftfritteuse, für seine Menge, das sich auch immer notiert. Also dass man sagt, ich brauche für meine Pommes die Zeit und die Hitze, dass man das alles notiert. Grundsätzlich sind natürlich auch Rezepte, die man im Backofen macht, relativ identisch mit dem, wie man es dann in der Heißluftfritteuse macht. Ansonsten gibt es noch die App Recipe Keeper. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die ist kostenpflichtig, aber die sortiert auch die ganzen Zutaten in eine Einkaufsliste und nach der Reihenfolge. Also das ist eine ganz nette Ergänzung dazu. Ansonsten gibt es zu den Heißluftfritteusen, die App-gesteuert sind, auch noch Apps dazu, wo Rezepte dabei sind. Wie weit die barrierefrei sind, das überlasse ich dann Ihrer Expertise. Also das ist das, was ich zu dem Thema Rezepten sagen kann. Es ist viel einfach ausprobieren, learning by doing und genau.
Ja, spannend auf jeden Fall. Und ja, Heißluftfritteuse als Hilfsmittel, das wurde, glaube ich, immer deutlicher. Gut, schauen wir mal, vielleicht ist der Trend auch wieder vorbei und irgendwann gibt es dann kaum noch welche, weil jeder eingedeckt ist und es vielleicht dann, so wie Sandwich Maker damals, dann irgendwann wieder ein bisschen out wird. Aber ja, spannend auf alle Fälle, was sich da eventuell noch tut und wie es damit weitergeht.
Ja, ich fände es sehr schade, wenn es wieder vom Markt geht, weil es doch einfach, es nimmt nicht viel Platz weg. Man kann sich Kleinigkeiten warm machen. Also ich finde es eigentlich eine sehr, sehr gute Ergänzung für blinde Menschen auch. Auch wenn man sagt, man schmeißt jetzt gar keinen Elektroherd und Backofen an, sondern man macht eigentlich Kleinigkeiten da drinne, finde ich das vollkommen ausreichend.
Ja. Ja, man hat halt das Gerät auch auf einer schönen Arbeitshöhe, fällt mir noch so ein. Ne? Also Öfen, ja gut, es gibt welche in modernen Küchen, die vielleicht oben eingebaut sind, aber auch da muss man natürlich immer aufpassen, dass man jetzt nicht mit den Armen irgendwie an die Klappe kommt oder da irgendwas drauf fällt. So eine Heißluftfritteuse, die kann ich mir halt auch auf eine Höhe stellen, auf meine Küchenarbeitsplatte oder so, sogar noch notfalls irgendwie auf einem anderen Tisch oder so, wo ich halt einfach Platz habe und weiß, ich habe drumherum, ja, kann ich gut rangieren und damit arbeiten. Ne? Das ist vielleicht auch ein Vorteil.
Ja. Ja, und die Hitze ist einfach auch handelbar. Also wenn man so eine Backofentür aufmacht und der ganze Hitzeschwall kommt entgegen, man hat diese riesige Backofentür, wenn sie nicht versenkbar ist, auch noch im Weg, dann muss man dieses Blech irgendwie balancieren, dass man es auch auf waagrecht da reinbekommt. Also es hat doch mehrere Herausforderungen, die man erstmal bewältigen muss, um überhaupt zum Kochen zu kommen. Und da finde ich eine Heißluftfritteuse ein Ticken niederschwelliger. Aber es ist wie bei allem, man muss es ausprobieren und wir Reha-Lehrer begleiten ja wirklich von Anfang an und wir fangen nicht gleich an mit dem Schweinebraten und Knödeln, sondern es wird dann wirklich erstmal ein paar Pommes gemacht oder irgendwas Kleines und dann kommt die Lust auch, weil man merkt, es ist gar nicht so schwer, es macht Spaß, man kommt schnell zum Ziel und ja, das ist eine ganz schöne Sache.
Alles klar, dann herzlichen Dank für die vielen Infos.
Gerne.
Und Rezepte zur Heißluftfritteuse bekommt ihr übrigens auch in Blindenschrift im BIT-Zentrum des BBSB. Fix aus der Heißluftfritteuse heißt das Heftchen für 24 Euro zu haben. Näheres unter bit-zentrum.bbsb.org, per E-Mail bit-bestellservice@bbsb.org oder telefonisch 089 559 88136. Und damit gehen wir jetzt noch in Medias Res. Was? Wohin? Naja, in die Praxis halt. Und schauen uns noch eine Heißluftfritteuse für Sehende ohne Sprachausgabe an, die man aber anscheinend auch ganz gut als Blinder bedienen kann. Wie lange es das Modell gibt, ist natürlich immer die Frage, aber ich denke, man wird ähnliche Modelle des Herstellers Ninja auch noch in ein paar Jahren finden. Am Anfang gibt es noch eine leichte Doppelung, da wird nochmal vorgestellt, welche Typen von Heißluftfritteusen es gibt und so weiter. Ist eine leichte Wiederholung von dem, was ihr schon von Annette gehört habt, aber es ist trotzdem der ein oder andere neue Aspekt mit dabei. Und wenn ich das jetzt alles rausgeschnitten hätte, dann wäre der Beitrag arg gerupft. Deshalb also nicht verzagen, in ungefähr 3-4 Minuten gibt es dann auch das komplett Neue zu der Heißluftfritteuse im Test. Und damit Bühne frei für eine neue Stimme hier bei Sideviews.
Hallo zusammen, liebe Sideviews-Hörerinnen und Hörer. Ja, richtig aufgepasst, eine neue Stimme hier im Podcast. Ich freue mich, dass ich dieses Mal das erste Mal eine Folge produzieren darf und werde mich für alle, die mich nicht kennen, ganz kurz mal vorstellen. Ich bin Julian Dreikorn, wohne auch in Nürnberg, studiere aktuell Informatik im 6. Semester und bin nebenbei sehr musikbegeistert, da ich bei uns in der Technischen Hochschule im Ohmchor mitsinge und nebenbei Orgel spiele. Ja, das mal in aller Kürze zu mir und nochmal ein herzliches Dankeschön an den Christian, dass ich hier auch nun mit aufnehmen darf. Hab mich sehr über das Angebot gefreut. Genau, und heute geht's, wie ihr sicherlich schon gesehen habt, um das Thema Airfryer. Das Ganze ist in folgende Teile aufgebaut. Zunächst schauen wir uns ganz grundsätzlich an, was ist so ein Airfryer und was kann man alles damit machen. Dann schauen wir uns ein paar Kenngrößen an und Merkmale auf die ihr achten solltet, wenn ihr einen Airfryer aussucht. Und zum Schluss werde ich mal live meinen aktuellen Airfryer von Ninja anhand der vorherigen Angaben vorstellen. Kommen wir nun zum ersten Teil des Ganzen. Was ist so ein Airfryer eigentlich genau? Also wer die Sideviews-Folge von vor einigen Monaten schon gehört hat, für den ist es jetzt wahrscheinlich nichts Neues. Aber falls ihr das jetzt hört und euch noch nicht auskennt, gebe ich mal eine kurze Einführung dazu. Airfryer, auch Synonym Heißluftfritteuse, ist im Gegensatz zur klassischen Fritteuse, die man mit Öl auffüllt und in der man dann Pommes oder auch Teigwaren rausbackt, deutlich sparsamer, was das Öl angeht. Es wird teilweise damit geworben, 90% weniger Öl, beziehungsweise es gibt auch Rezepte, die komplett ohne auskommen. Genau, also es hat auf jeden Fall einen gesundheitlichen Aspekt. Und wie könnt ihr euch jetzt sowas vorstellen? Im Endeffekt ist es wie ein kleiner Ofen. Man hat einen Korb, den man rein und rausschiebt mit einem bestimmten Fassungsvermögen und man stellt es ein auf eine bestimmte Temperatur und eine vorgegebene Zeit und anhand dessen wird das Ganze dann entsprechend erhitzt. Genau, es gibt da auch ganz unterschiedliche Modelle und Hersteller, die so etwas vertreiben. Gibt es eben auch als Hilfsmittel von der Firma Cobalt, den Speechmaster. Da verweise ich gerne auf die vergangene Sideviews-Folge vom Alexander Paukovic. Und ich werde dann auch gleich einen Mainstream-Airfryer, der nicht als Hilfsmittel gedacht ist, von der Firma Ninja vorstellen. Aber zunächst mal, worauf kommt es bei einem Airfryer an? Also, er unterscheidet sich in der Anzahl der Körbe. Es gibt welche, die haben einen Korb und andere, die haben zwei Körbe. Kann von Vorteil sein, wenn man sagt, man hat bestimmte Zutaten, die unterschiedliche Länge haben sollen von der Zubereitung im Airfryer. Oder es ist einem ganz wichtig, geschmacklich zu trennen, Chicken Wings und Pommes. Das wären Gründe, die für zwei Körbe sprechen, aber ich finde, mir persönlich reicht auch einer. Ein weiteres Merkmal ist das Fassungsvermögen. Das ist normalerweise in Litern angegeben. Im Fall von dem Ninja, über den wir gleich sprechen, haben wir hier ein Volumen von 5,2 Litern. Wobei man hier auch wieder aufpassen muss auf die Bauform des Topfes, weil ein runder Topf, der sehr hoch gebaut ist, fast viele Liter, dann wird geworben mit 6 Litern, 7 Litern, teilweise 8 Liter. Aber es bringt oft nichts, den Topf bis oben hin zu füllen, weil die Luft muss zirkulieren. Und wenn der Topf ganz voll ist, dann werden die unteren Pommes oder was auch immer man unten drin hat, weniger von der Hitze abbekommen. Somit hat man Effizienz abhängig von der Topfform tendenziell mehr oder weniger Fassungsvermögen und sollte sich da nicht nur Gedanken über das angegebene Volumen machen. Die Bauform, es gibt welche, die eckig sind, was ein bisschen von Vorteil ist, weil man dadurch doch ein paar Zentimeter mehr hat, die man füllen kann. Andere Töpfe sind rund, wie der, über den wir gleich sprechen werden. Kann physikalische Gründe haben, wegen der Luftverteilung kann ich jetzt auch ein bisschen zu wenig zu sagen. Und dann noch, was ihr drin machen könnt. Der Klassiker, den wir auch schon angesprochen haben, selbstgemachte Pommes, Kartoffelecken, Chicken Wings. All das hört man eigentlich ganz oft, wenn über Airfryer gesprochen wird. Aber man kann sie noch vielseitiger verwenden. Man könnte zum Beispiel Brötchen drin aufbacken. Man kann sogar drin backen. Es gibt spezielles Backpulver, was für Airfryer geeignet ist. Also im Prinzip habt ihr einen kleinen Ofen, den ihr als solchen nutzen könnt. Man kann sogar Aufläufe drin backen. Es ist wirklich ganz vielseitig. Der Fantasie sind hier wenige Grenzen gesetzt. Jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich wohne im Studentenwohnheim, ich habe hier keinen Ofen, keine Mikrowelle, nur ein einfaches Kochfeld. Und da ist so ein Airfryer durchaus etwas, was man sehr viel verwenden kann. Ich habe schon mal Fischstäbchen drin gemacht, Kartoffelecken natürlich, sogar schon mal einen Blumenkohl paniert und drin rausgebacken, was ein Rezept war, was eigentlich im Ofen zu machen wäre. All das ist im Airfryer durchaus möglich. Kommen wir nun zum praktischen Teil, nämlich der Vorstellung des Airfryers im Konkreten. Es geht hier um einen Ninja AF160EU. Wenn ihr das googelt, ihr werdet es auch unter der Bezeichnung AF Max 160EU finden, ist aber keine andere Version oder Upgrade oder sowas davon. Ninja hat sich einfach vermutlich aus Marketinggründen irgendwann mal entschieden, einige Modelle mit der Bezeichnung Max zu versehen. Deswegen findet man das immer wieder, ist aber im Endeffekt genau der gleiche. Genau, wie schaut es aus, wenn man davor steht? Es hat im Prinzip eine relativ runde Bauform, dem Topf entsprechend. Und wenn der Topf drin ist, dann ist das Ganze auch komplett mit Plastik ummantelt. Also man kann, auch wenn er läuft, bedenkenlos überall hinfassen, das ist ganz schön. Wenn ich jetzt vorne hingreife, habe ich
vertikal nach oben hin den Henkel, an dem ich den Topf rausziehen kann. Wenn ich dann weiter nach oben gehe, kommt das Bedienfeld. Da komme ich gleich noch detaillierter zum Aufbau. Darin befindet sich auch eine etwas glattere Fläche, wo die Anzeige für Sehende sich befindet. Und ganz oben sind ein paar Luftschlitze zur Ablüftung. Die hat man auch nochmal auf der Hinterseite. Und ganz hinten unten kommt das Stromkabel raus. Ihr merkt, schlicht gehalten, mehr ist es nicht, ist sehr übersichtlich, schnell erklärt. Wegen den Luftschlitzen gleich mal ein Hinweis. Es stand in der Anleitung, man soll es nicht direkt an eine Wand stellen, weil hinten durchaus heiße Luft rauskommen kann. So eine Faustregel, die genannt wurde, waren 10 x 10 cm. Jetzt werde ich den Korb mal testweise am Henkel nehmen und zu mir hin rausziehen. So klingt es, dann hat man ihn draußen. Jetzt hat man eben den Topf mit seinen 5,2 Litern in Händen. Und das ist auch ganz schön. Man zieht nicht nur den Henkel selber raus, sondern auch, ich sag mal, das vordere Viertel der Plastikumhüllung. Das ist deswegen schön, weil man den Topf auch häufiger mal zwischendrin rauszieht, um zu schütteln, oder eben am Ende, um das gebackene Fertigprodukt rauszunehmen. Und da muss man wirklich keine Angst haben, in irgendetwas Heißes reinzulangen, weil man hat wirklich die Ummantelung, die ist immer angenehm kühl. Also man muss nicht sich auf den Henkel beschränken, sondern kann auch drumherum die Hände gut haben, um zum Beispiel den Topf abzustützen, um ihn gerade zu halten. Wenn wir da reingreifen, dann findet man auch direkt beim Kauf schon drin installiert die sogenannte Crisper Plate. Was ist das? Ist im Wesentlichen eine Einlegeplatte, die auch wie der Topf rund ist und über die gesamte Fläche Rillen besitzt. Die sind dafür da, dass die Luft, die von oben kommt, sich verteilt und somit durch diese Luftschlitze durchkommt und auch ihren Weg unter die Pommes findet oder was auch immer gerade drin liegt. In der Mitte befindet sich eine Öse, da kann man die rausziehen. Habe ich jetzt mal gemacht, so klingt das. Am Rand dieser Platte sind drei solche Gummifüße, damit hält sie sich quasi im Topf fest. Und das wieder reintun ist auch keine große Sache. Man schiebt sie einfach von oben gerade rein, drückt drauf. Und dann sitzt sie auch am Topfboden, sitzt da fest, wackelt nicht, ist alles sehr angenehm. Genau, das ist übrigens was, diese Crisper Plate heißt von Hersteller zu Hersteller bestimmt unterschiedlich, sollte aber jeder Airfryer, den ihr kauft, in irgendeiner Form haben. Und dann noch zu einem weiteren Leistungsmerkmal, was Airfryer haben sollten, nämlich die Leistung in Watt an sich. Wir haben hier einen Topf von 5,2 Liter und ihr könnt euch als Kenngröße merken, 250 Watt je Liter sollte ein jeder Airfryer mindestens haben. Jetzt habe ich mal nachgeschaut, dieser Ninja hat eine Leistung von 1750. Wenn man das durch 5,2 teilt, kommt man ungefähr bei 336 raus, also sogar über 300 Liter. Hier sind wir also sehr gut bedient. Aber auch das noch so als Hinweis, wenn ihr euch einen Airfryer aussucht, schaut euch durchaus mal das Verhältnis Leistung zu Topfgröße an. Wir schieben den Topf jetzt wieder hinein. So, und jetzt kommen wir mal zum Bedienfeld, das ich vorhin schon angesprochen habe. Von oben nach unten werde ich das durchgehen. Und zunächst mal ein Hinweis, die Knöpfe, von denen ich rede, sind keine haptisch erhabenen Knöpfe, die jetzt sehr hoch rauskommen, wie man es kennt. Aber es ist kein Touch-Bedienfeld, es sind durchaus Knöpfe mit physischen Anschlägen, die man auch einigermaßen kräftig runterdrücken muss. Also man kann problemlos das Bedienfeld anfassen, ohne sich gleich Gedanken zu machen, hui, habe ich jetzt hier irgendwas aktiviert? Da muss man keine Sorge haben. Genau, wenn ich jetzt mich oben links und oben rechts in den Ecken befinde, sind da jeweils zwei Knöpfe nebeneinander. Das sind Pfeiltasten, also links Pfeil runter, rechts Pfeil hoch. Und wenn ich auf die rechte Seite gehe, nochmal links Pfeil runter, rechts hoch. Man fühlt diese Knöpfe übrigens auch, wenn man etwas fester mit dem Finger aufdrückt, fühlt man leichte Vertiefungen. Oder auch, wenn man vorsichtig einfach drüber langt, finde ich, spürt man das schon auch. Genau, warum haben wir zweimal zwei Pfeiltasten? Die linken sind für Temperatur und die rechten sind für Zeit. Dann haben wir quasi einen Block aus sechs Knöpfen, und zwar zweimal drei nebeneinander. Also eine obere Reihe mit drei und eine untere mit nochmal dreien. Das sind die jeweiligen Modi, die man einstellen muss. Da gehört zum Beispiel Airfry dazu. Ein Modus hat immer eine Voreinstellung mit einer vorgegebenen Zeit und Temperatur, die man dann aber über die Pfeiltasten noch nachjustieren kann. Dann gibt es ganz unten mittig den Startknopf, um das Ganze dann anzuschalten. und unten rechts im Eck den einen Ausschalter. Jetzt habe ich ja gesagt, es gibt 6 Modi mit jeweils Temperatureinstellungen und deren Anordnung, die fühlt man erstmal primär nicht. Das habe ich mir mit Sehender Hilfe gemeinsam erarbeitet. Ich werde die Modi jetzt hier nicht alle einzeln und deren Button-Layout im Podcast aufzählen, aber ich habe die Liste, also falls sich jemand entscheiden sollte, dieser Airfryer soll es sein, den wollt ihr euch kaufen, könnt ihr gerne per E-Mail auch über Sideviews Kontakt zu mir aufnehmen und ich lasse euch die Liste dann zukommen. Kleine Empfehlung von mir, es ist sicherlich eine gute Idee, per Klebefolie die Einstellungen auf dem Airfryer anzubringen und vorher mit einer klassischen Schreibmaschine zu beschreiben oder zu bedrucken. Dann muss man sie auch nicht mehr in einem Dokument nachschauen, sondern hat sie direkt an Ort und Stelle verfügbar. Genau, dann wollen wir das Ganze mal anmachen. Das heißt, ich drücke den Knopf ganz unten rechts. Ihr hört auch, die Tasten haben wirklich einen guten, angenehmen Anschlag. Man muss sie runterdrücken. Wenn ich jetzt Start drücken würde, dann geht noch nichts an, weil wir haben noch keinen Modus ausgewählt. Man kann also nicht irgendwas starten, weiß nicht, was läuft. Man muss durchaus erst den Modus auswählen. Und jetzt drücke ich den Knopf in der oberen Reihe mittig. Das ist Airfry. Airfry hat in dem Fall die Voreinstellung 20 Minuten und 200 Grad. Wir sind, wenn wir einen Modus auswählen, immer zuerst bei der Temperatur. Wenn ich jetzt die linke Pfeiltaste runterdrücken würde, würde ich 10 Grad nach unten gehen, also auf 190. Ich gehe wieder hoch auf 200 und rechts habe ich die Einstellung für die Zeit. Wenn ich einmal rechts drücke, schalte die Anzeige erst um. Die Anzeige ist recht klein. Das heißt, wenn man auf die Zeit wechseln muss, drückt man erst den jeweils anderen Knopf der Pfeiltaste, in dem Fall rechts. Und jetzt, auch wenn ich Pfeil runtergedrückt habe, bin ich auf 20 Minuten. Das heißt, umschalten ändert nichts. Erst das nächste Mal, wenn ich drücke, jetzt wäre ich bei 19 Minuten. Wir bewegen uns hier in einer Schritten. Ich gehe wieder hoch auf 20. Wenn ich jetzt wieder eine der beiden linken Pfeiltasten drücke, egal welche, dann komme ich zur Temperatur. Und wie gesagt, der erste Druck schaltet nur die Anzeige um, der ändert keinen Wert. Also das erste Mal, wenn man umschaltet, egal welche Pfeiltaste man drückt, man bleibt auf der eingestellten Zahl. Für diesen Podcast werden wir jetzt auch beispielhaft gemeinsam mal etwas machen, was einfach ist und daher schnell geht, aber wie ich finde auch gut ist, nämlich Fischstäbchen mit Kartoffelecken. Das ist ein perfektes Beispiel für ein Gericht, was im Airfryer funktioniert. Ich habe jetzt mal eine Handvoll Kartoffeln hier in mundgerechte Spalten geschnitten. Könnt ihr euch aussuchen, ob ihr sie waschen wollt, dann braucht ihr sie nicht unbedingt zu schälen oder ob man sie extra nochmal schält, habe ich mich jetzt in dem Fall dagegen entschieden. Dann werden wir die jetzt mal noch etwas ölen. Das kann man mit einer Flasche machen und drüber träufeln oder mit einem Löffel. Empfohlen wird, was wir jetzt auch in dem Fall hier haben, aber ein Spray, also es gibt wirklich Sprühflaschen, die man mit Öl befüllt und die das Ganze dann zerstäuben. Wenn wir jetzt hier auch machen, ich habe die mal in eine Schüssel gefüllt, sprühen da jetzt mal ein paar Mal drauf. Dann werden wir hier mal ein bisschen umrühren, dass sich das Ganze ein wenig verteilt, dass die unteren auch nach oben kommen und sprühen noch ein paar Mal. So. Ich würde sagen, das sollte reichen. Und ihr habt euch jetzt bestimmt schon gewundert, da gehört ja auch noch das Würzen dazu. Ja, stimmt genau, mindestens salzen sollte man die ja schon noch. Aber, und jetzt noch ein kleiner Tipp am Rande, ich empfehle euch, das nach dem Airfryer zu machen. Und zwar deswegen, weil das Salz entzieht den Kartoffeln Wasser. Wenn ihnen das Wasser entzogen wird, dann kommt es nach draußen und ist dann schlussendlich auch drin mit im Airfryer. Sorgt dafür, dass so ein gewisser Dampf entsteht, was die Kartoffeln ja weniger knusprig, sondern eher so ja verkleben tatsächlich lässt. Das wollen wir nicht, deswegen geben wir sie erst in den Airfryer und würzen danach. So, ich bin jetzt wieder beim Airfryer und wir werden die Kartoffeln da jetzt auch einfüllen. Vorher legen wir hier noch ein, ihr hört schon, das ist ein spezielles Airfryer-Backpapier. Einfach dafür da, um einerseits dann alles nachher leichter rauszubekommen. Gut, es ist auch sonst möglich, der Topf ist antihaft beschichtet. Das fühlt man auch, wenn man reinlangt, fühlt sich ein bisschen so wie so eine beschichtete Pfanne an. Aber trotzdem, mit dem Backpapier geht das Ganze noch etwas smoother und auch, um sich etwas Aufwand beim Abspülen zu ersparen. Es sei hier einmal angemerkt, der Topf ist spülmaschinenfest. Also ihr könnt den Topf, die Crisper Plate, in die Spülmaschine geben, wenn ihr eine habt und dann hat sich das Thema im Nachhinein auch erledigt. Wenn ihr keine habt, das Backpapier ist euer Freund. Wenn man es auch manchmal nicht komplett rausbekommt, wird einem dadurch das Abspülen schon eindeutig erleichtert. Jetzt haben wir das Ganze umgefüllt und nochmal gut verteilt, dass es auch im Topf möglichst gleichmäßig von der Heißluft erreicht wird, und schieben den Topf jetzt wieder hinein. Dann werden wir jetzt den Airfryer einschalten, unten rechts. Ich drücke auf Airfry und wir belassen es bei der Standardeinstellung von 20 Minuten und 200 Grad. Dann drücke ich jetzt den untersten Knopf zum Starten. Und jetzt läuft er los. So hört sich das an. Ihr habt den Piepton gehört. Das wäre noch ein bisschen schöner gewesen, finde ich, von Ninja. Hätte es auch vorher schon Tastentöne gegeben. Gibt es leider nicht. Aber so ist es. Genauso ist es übrigens mit der Erinnerung zum Schütteln. Es ist nicht verkehrt, zwischendurch das Ganze mal zu schütteln, damit einfach alle Seiten und auch alle Elemente im Topf die Luft mal erreichen. Es gibt Airfryer, die einen daran erinnern, unter anderem auch der sprechende Speechmaster. Dieser hier tut es nicht, aber ist für mich jetzt kein großes Problem. Ich kann mir auch über den jeweiligen Sprachassistenten einen Timer stellen und werde dann selber ans Schütteln erinnert.
Der Timer hat gepiept. Das heißt, es ist Zeit fürs Schütteln und Zeit für die Fischstäbchen. Das heißt, wir ziehen den Korb einmal raus. Ihr hört es vielleicht schon ganz leise hier auch brutzeln. Und wer aufgepasst hat, ihr habt bis gerade eben den Lüfter des Airfryers gehört. Jetzt hört ihr nicht mehr. Das ist auch was ich sehr schön finde. Der hat wirklich einen Sensor. Und wenn man den Korb rauszieht, dann läuft es auch nicht weiter. Und wartet so lange, bis wir hier mit dem Schütteln fertig sind. Wir können jetzt so lange brauchen, wie es eben nötig ist. Und ich habe mir das auch von sehender Hilfe bestätigen lassen. Auch der Timer läuft in der Zeit nicht weiter. Der pausiert und der geht dann weiter, sobald wir den Korb wieder reinschieben. Jetzt werden wir das hier einfach mal so ein bisschen durchschütteln. Ihr hört schon. In der Hoffnung, dass sich das hier auch einigermaßen dreht. Und jetzt kommen noch die Fischstäbchen rein. Die legen wir jetzt einfach mal hier oben drauf. Und jetzt kommt der Korb auch wieder hinein. Ihr habt das Piepen gehört. Und jetzt hören wir auch die Lüftung wieder und weiter geht's. Genau, das Level der Lüftung ist ungefähr so wie ein lauter PC-Lüfter, würde ich jetzt sagen. Also man hört schon. Aber jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, oh, das ist ja besonders laut oder so. Also das ist wirklich eine angenehme Lautstärke. Ansonsten kann man dazu noch sagen, wegen der Temperatur habe ich vorhin leider nicht dran gedacht, aber das ist noch ein Punkt, auf den man auch achten kann, wenn man sich einen Airfryer zulegt. Was ist die maximale Temperatur? Wir haben jetzt ja, wie gesagt, 20 Minuten und 200 Grad Standard für Airfry. Es gibt neben Airfry unter anderem hier den Modus Max Crisp. Der geht auf die Temperatur 240 Grad hoch. Das ist das Maximale, was dieser Airfryer kann. Können nicht alle, gibt auch einige, die nur bis 200 Grad oder 210 Grad kommen. Also wenn man etwas besonders knusprig anbraten will, dann mag das sicherlich eine gute Option für einen sein. Und falls sich jemand gefragt hat, warum ich die Fischstäbchen nicht sofort reingegeben habe mit den Kartoffeln, sondern erst bei der Hälfte der Zeit, bei 10 Minuten, das stand im Rezept so und hat den Grund, das wäre für die Fischstäbchen zu lang. Die würden quasi da drin verbrennen, wenn die 20 Minuten im Airfryer drin sind. Das heißt, die Kartoffeln bleiben dann einfach drin, aber dann kommen die Fischstäbchen dazu und haben 10 Minuten als ihre richtige Länge dann voreingestellt. So, jetzt habe ich nochmal angeschaltet, kurz vor Ende, gleich wird's fertig. Und ihr habt's gehört, so hört sich's an, wenn er fertig ist. Man hört das Piepen, der Timer ist jetzt durch. Er lüftet noch ein bisschen nach, wie man hört, es geht in ein paar Sekunden aus. Wenn einen das stören würde, dann könnte man jetzt theoretisch unten rechts den Ausschalter drücken, aber ich sag mal, es hat seinen Grund, dass er es tut, deswegen lassen wir ihn jetzt mal an, noch bis er fertig ist. Das ist nämlich jetzt. Jetzt ist der Lüfter aus. Fischstäbchen mit Kartoffelecken. Kann man jetzt noch ein bisschen Gemüse dazu essen, um noch was Frisches zu haben oder auch noch einen Kräuterquark als Dip. Und hat damit ein fertiges Essen. Das war's dann auch schon von mir zu der Folge. Mehr habe ich zu dem Thema nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch interessiert oder dem einen oder anderen vielleicht sogar den Appetit angeregt. Würde mich sehr freuen und bis hoffentlich bald mal wieder.
Herzlichen Dank, lieber Julian. Und wenn ihr auch findet... Ja, dann schreibt mir gerne eine E-Mail, sideviews@bbsb.org oder christian.stahlberg@bbsb.org. Kommt beides bei mir raus und ich leite es auch gerne an den Julian weiter. Natürlich auch, wenn ihr Fragen zum Gerät habt. Bestimmt werden wir vom Julian noch öfters hier was hören. Ist auch ein bisschen jünger als ich und bringt in Sideviews vielleicht auch nochmal eine etwas andere Perspektive mit rein, als ich sie als, doch schon mit 40er hier habe. Bis zur Sideview, die sind es noch rund 4 Wochen. Bleibt uns treu, denn es wird noch voraussichtlich 2 Testberichte geben und dann wahrscheinlich sogar 2 Episoden vor der Sideview mit letzten Infos rund um die Messe. Ja, da glüht so richtig eure Podcast-App. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch und sagt gern weiter, dass es diesen Podcast hier gibt. Tschüss.